Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Politikwissenschaftler Michael Koss, Professor an der Leuphana Universität in Lüneburg, jetzt hier bei uns in Berlin im Studio. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Hallo Herr Frenzel, ich freue mich.
Wir schauen auf die Themen dieses Tages. Ich hätte da ja eins gehabt. MeToo, heute vor 5 Jahren ging die ganze Debatte los durch einen Artikel in der New York Times. Aber dann wurde mir mitgeteilt, Michael Koss will ganz ausdrücklich mit mir nicht so gerne drüber sprechen. Da habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Wegen die Befürchtung von zu viel toxischer Männlichkeit?
Ich glaube, die ist bei uns natürlich ganz gering, die Befürchtung. Aber ich denke schon, dass, wenn Sie mir das Bild erlauben, nicht unbedingt die Blinden die sind, die als Erste über Kunstgeschichte reden sollten.
Ich hätte jetzt gesagt, die Einäugigen. Aber,
weil sie es sind.
Gut. Ist aber, ich stimme Ihnen zu, ist eine gute Idee. War auch andersweitig bei uns Thema im Programm, wird auch noch Thema im Programm sein. Wir haben noch ein paar andere spannende Themen heute auf der Liste, die wir in unser Säurebad hier tauchen können. Allen voran das große Treffen mit wenig Ergebnis. Die MPK, die Ministerpräsidentinnenkonferenz. Schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Tag in die Republik. Das war ein großer Anlauf gestern, die Runde 16+1, also die Länderchefin, Länderchefs mit dem Bundeskanzler. Und wer auf eine konkrete Ergebnisliste gehofft hatte, der wurde enttäuscht. Wir können diese Enttäuschung mit leicht parteipolitischer Einfärbung vertonen an dieser Stelle. Unter anderem mit dieser Aussage von Hendrik Wüst, CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der hier über den 200 Milliarden Doppelwumms der Bundesregierung spricht.
Eine Wundertüte ist ja erstmal was Positives und die Anerkennung für diese Dimension des Paketes haben die Länder auch zum Ausdruck gebracht. Was drinsteckt, sind wir heute nicht schlauer geworden. Daran hat sich heute nichts geändert.
Also das sagt der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Mein Gast heute ist der Politikwissenschaftler Michael Koss. Und Sie sind ja eh nicht so zufrieden mit dieser Art Föderalismus.
Ne? Ja, was hat das eigentlich, würde ich schon fragen, mit Föderalismus zu tun? Wir erleben ja eigentlich nur noch die Länder als Kollektivakteur, die sich mit dem Bund, da verstehe ich das mit dem Kollektivakteur noch, ins Benehmen setzen. Und der Bund soll eben Geld geben und die Länder wollen sozusagen die Dinge, die da passieren, idealerweise selbst bestimmen und vor allen Dingen finanziert wissen. Ich habe Föderalismus immer so verstanden und noch unterrichte ich das auch so an der Uni, dass es dabei darum geht, eben auch differenzierte Lösungen anzubieten, eigenständig vielleicht sogar auf eine Idee zu kommen, wie man bestimmte Probleme löst. Aber stattdessen geht es einfach nur noch darum, den Bund sozusagen, wenn ich ein bisschen polemisch bin, anzuzapfen. Ja, das ist so ein Verein von wiederwahlwilligen AmtsinhaberInnen geworden, der Bundesrat, ja, die ja auch überhaupt nicht mehr abgewählt werden. Also außer Tobias Hans im Saarland, der sich alle Mühe dieser Welt gegeben hat, das Amt nicht weiter auszuüben, haben wir seit 5 Jahren, glaube ich, keinen Regierungswechsel. Oder wenn, dann war Hannelore Kraft davor, da weiß ich jetzt nicht, wann das war. Ne? Und so weiter. Also das sind komische Tendenzen, womit man sich, glaube ich, schleichend, ja, damit meine ich die Bundesländer und die MinisterpräsidentInnen, selbst delegitimiert.
Ja, verstehe ich als grundsätzliches Bedenken, aber jetzt mal konkret auf dieses Treffen bezogen. Vielleicht war es auch einfach von der, ich weiß gar nicht, wer die einladende Seite war. Ist das der Bund? Nee, ist ein gemeinsames Treffen. Aber von Seiten des Bundes nicht gut vorbereitet. Auf die Idee komme ich, wenn ich Michael Kretschmer höre von der CDU, Ministerpräsidentin Sachsen.
Wir haben erwartet eigentlich gestern, dass klar ist, wie die funktionieren soll, auf welchem Preis wollen wir uns hinbewegen in der Zukunft, damit Wirtschaft weiter möglich ist, damit die Verbraucher entlastet werden. Da das gestern überhaupt nicht zu diskutieren war, fiel die Voraussetzung weg, um sich zu einigen, beispielsweise für das Wohngeld oder für andere Themen, weil man ja gar nicht weiß, welche Entlastung wird kommen.
Also im Prinzip fehlte eine vernünftige Gesprächsgrundlage.
Also so ganz einfach möchte ich die Länder dann doch nicht außer Pflicht dann nehmen. 200 Milliarden stehen im Raum, das ist eine Zahl, mit der ich rechnen kann, in die ich zumindest eine ganze Menge Dinge rein interpretieren kann. Und wenn der Bund nicht liefert, früher hätte man gesagt in der Politik, das ist ein Traum, weil dann kann man selber sozusagen ansagen, was man will. Dazu gibt es offensichtlich noch nicht mal die Vision, die Vorstellung auf Seiten der Länder, einfach mal zu sagen, wie könnte man das auszubuchstabieren, sich da möglicherweise mal zu koordinieren. Nein, koordiniert wird sich nochmal nur, um sozusagen das Portemonnaie aufzumachen. Und das finde ich einfach ein bisschen langweilig.
Ja, ich meine, bei der Schuldfrage können wir noch mal ein bisschen bohren, weil wahrscheinlich ist unser Föderalismus auch so gebaut, dadurch, dass es diese Verquickung gibt, diese gemeinsamen Verantwortlichkeiten. Also nehmen wir mal ein Beispiel, diese 200 Milliarden Entschuldigung, ich bleibe jetzt bei diesem blöden Doppelwumms, aber es macht so einfach 200 Milliarden Doppelwumms, hat ja der Bund gesagt, zahlen wir. Vorher gab es ja 3 Entlastungspakete, insgesamt 95 Milliarden Volumen. Und da hat ja die Bundesregierung, vielmehr der Koalitionsausschuss, also im Prinzip 3 Parteivorsitzende, mal eben was beschlossen vor ein paar Wochen, am Wochenende im Kanzleramt. Interessanterweise ist aber ungefähr die Hälfte der Entlastung, die man damals versprochen hat, aus den Länderhaushalten zu bezahlen. Und da haben wir natürlich schon ein Bauproblem unseres Föderalismus, wenn sich da 3 hinstellen und das mal für die Öffentlichkeit versprechen. Und da kommt das ja dabei den Wählerinnen und Wählern auch so an. Wenn die das sagen, dann wird es so kommen. Aber sie haben eigentlich gar nicht mit den Ländern geredet, die das bezahlen müssen.
Ja, ich stimme Ihnen durchaus zu. Ich verstehe auch den Punkt. Und dann würde ich jetzt auch zum Problem hinter dem Problem mal kommen. Sozusagen, das ist, glaube ich, der neu geregelte, 2020 neu geregelte Länderfinanzausgleich, ja, der im Wesentlichen jetzt eben besagt, dass nicht mehr ist, so stark diese Differenzierung, die wollte man eben nicht mehr von Geber- und Nehmerländern. Wir denken jetzt vielleicht alle an ein bestimmtes Bundesland, das sich da immer besonders gut als Geber inszenieren konnte. Davon wollte man weg und der Länder of Last Resort, würde man wohl in anderen Zusammenhängen sagen, also der alle raushaut, wenn gar nichts mehr geht, ist der Bund. Mhm. Das heißt, ne, das muss man vielleicht auch mit bedenken, wenn Sie jetzt sagen, hier, das Geld wurde zu stark von den Ländern in Anspruch genommen. Am Ende steht da trotzdem wieder der Bund und ich glaube, das hat die Länder auch zum ersten Mal und in dem Sinne hat sich, würde ich argumentieren, der Föderalismus verändert, hat die Länder zum ersten Mal wirklich alle irgendwo zusammengebracht, ja, dass sie da dann eben dem Bund gegenüberstehen. Früher hatten wir verschiedene Logiken, da standen entweder SPD oder unionsgeführte Länder einander politisch gegenüber oder der reiche, vermeintlich, ja, ich spitze ein bisschen zu, reiche Süden gegen den ärmeren Norden oder den Osten eben und so weiter. Heutzutage, wir hatten ja Quotes von Wüst und dann kam Kretschmer, sind da alle irgendwo an einem Strang und das nochmal, egal wer jetzt schuld ist, die Schuldfrage, da stimme ich Ihnen auch völlig zu, die ist ein bisschen irrelevant. Aber das ist ein Problem, weil das eben dieser Idee des Föderalismus, der auf Diversität, auf lokale oder zumindest regionale Lösungen und zwar voneinander abweichende Lösungen setzt, entgegenläuft.
Ich meine, es gab ja mal den großen Entzerrungsversuch, ne? Als man schon mal gemerkt hat, vor so 20 Jahren etwa, wir stehen uns ständig gegenseitig im Weg. Ne? Die großen Verknüpfungen, damals gingen so Zahlen rum, dass 2/3 der Gesetze, die für das ganze Land gemacht werden, zustimmungspflichtig sind durch die Länderkammer. Da wurde Franz Müntefering herangesetzt mit der ersten GroKo der Neuzeit, die wir da hatten, große Föderalismusreform. So richtig groß geworden ist sie am Ende dann nicht, weil wir haben ja, ich meine, es gibt ja andere Föderalismusmodelle, da, ne, wenn ich mich an die Politikwissenschaft richtig erinnere, an meine Studienzeit, ja, wo man sagt, ein wirklicher Konkurrenzföderalismus, also wo man sagt, die USA sind ein Beispiel, ne, wo man sagt, da machen dann halt die Bundesstaaten unterschiedliche Ansätze, haben vielleicht ihr eigenes Corona-Konzept, haben möglicherweise auch ihr eigenes Steuerkonzept, Energieentlastungskonzept. Aber dafür ist das Land dann vielleicht auch ein bisschen zu klein?
Nee, vor allen Dingen ist das gar nicht die Idee. Sie haben entweder einen Verbund oder einen Trennföderalismus und ich würde nie aus dieser verbundföderalen Logik ausscheren wollen. Nur wie gesagt, momentan haben wir eigentlich einen homogenisierten, so würde ich das jetzt hier ad hoc mal nennen, Föderalismus, in dem die Länder eben wirklich sich als einen Akteur verstehen und das ist ein bisschen too much, weil dann kann man gleich zum Unitarismus mit ohne Länder überwechseln und das sehe ich als Problem an und wenn Sie die Entflechtung, die stattgefunden hat, betrachten, dann sehen Sie, da können Sie, wenn Sie das qualitativ anschauen, sehen Sie sofort die wichtigen Materien, die geldträchtigen, mit der Ausnahme von Kultur, wo die Länder sich übrigens auch ständig selbst koordinieren, das nur am Rande, mit der Ausnahme von Kultur und Polizei bleiben komplett unangetastet, aber es sind natürlich viele kleine Dinge, ja, sie können jetzt irgendwie Fischereigebiete selber ausweisen, ist halt auch nicht die Hauptpolitikdomäne aller Bundesländer. Ich denke, in Hamburg und Bremen spielt das vielleicht gar nicht so eine Riesenrolle. Also das heißt, wenn Sie die Gesetzgebungskompetenzen auszählen, sieht das super aus. Alles toll entflochten, aber wenn Sie dann qualitativ schauen, was da passiert, dann ist das alles doch noch sehr stark mit den sogenannten, wie das dann im Jargon heißt, goldenen Zügeln des Bundes, wo der das Geld eben gibt und dafür das Pferd auch in der Kandare hält, versehen.
Die goldenen Zügel des Bundes, das klingt schön. Gut, kann Olaf Scholz beim nächsten Mal vielleicht auch nochmal so als Drohkulisse aufbauen, die goldenen Zügel des Bundes. Tja, Michael Koss, jetzt haben wir jetzt aber auch die Energiepreiskrise hier nicht gelöst, ne? In diesen Minuten.
Ja, wieder nicht. Nächstes Mal, Herr Franzl.
Okay. Unser Thema jetzt, eine neue Studie. Der Sachverständigenrat für Integration und Migration hat Erhebung gemacht zu antimuslimischen und antisemitischen Einstellungen in Deutschland. Heute Vormittag vorgestellt. Wir sprechen drüber mit meinem heutigen Gast, Michael Koss, Politikprofessor an der Leuphana in Lüneburg, und mit Busa Thiam. Die hat sich das Ganze heute bei uns im Team genauer angeschaut. Und wir wollen natürlich wissen, was drinsteht, Busa. Was hat die Studie ergeben?
Ja, also die Studie, die zeigt, dass antimuslimische und antisemitische Einstellungen keine Randphänomene sind. Die sind sowohl bei Menschen mit als auch ohne Migrationshintergrund verbreitet. Fakt ist, Menschen mit Migrationshintergrund haben häufiger antisemitische oder auch antimuslimische Einstellungen. Menschen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland zur Schule gegangen sind, haben seltener eine antimuslimische oder antisemitische Einstellung. Liegt zum Beispiel ganz einfach daran, dass der Holocaust im Unterricht eine zentrale Rolle gespielt hat oder immer noch spielt natürlich. Umgekehrt haben Menschen demnach eher eine negative Einstellung, wenn sie in einem anderen Land zur Schule gegangen sind. Positiv und auch logisch, wie ich finde, Menschen, die regelmäßigen Kontakt zu Personen anderer Herkunft haben, haben deutlich weniger Vorurteile, sind seltener antimuslimisch. Mit Blick auf antimuslimische Einstellungen geht auch aus der Studie hervor, dass in den vergangenen 10 Jahren insgesamt die Vorurteile gegenüber Musliminnen und Muslimen zurückgegangen sind. Vor allem skeptisch sind die Menschen in Deutschland aber dem Islam als Religionsgemeinschaft gegenüber. Interessant daran, vor allem gilt das für Menschen mit Migrationshintergrund, die nicht dem Islam angehören. 43% sagen demnach, dass der Islam in die deutsche Gesellschaft passt. Mehr als die Hälfte sagen, der Islam passt, wenn sie keinen Migrationshintergrund haben. Und vielleicht auch nochmal zum Aspekt der antisemitischen Einstellung. Auch da sind Menschen mit Migrationshintergrund häufiger antisemitisch. Und die Auswertung der Daten hat auch ergeben, dass unter türkischen Musliminnen und Muslimen das Ganze auf die Religion zurückzuführend sei. Bei Menschen mit arabischen Roots bzw. Zugewanderten geht es eher um das politisch-gesellschaftliche Narrativ, also da spielt dann sozusagen der Nahostkonflikt mit rein.
Okay. Interessante Befunde, Michael Koss. Man kann sagen, erstmal schöner Befund, dass es insgesamt, habe ich jetzt richtig rausgehört, auch rückläufige Tendenzen gibt. Aber ich finde insofern auch interessant, Vorurteile, negative Gefühle, dass die dann sogar stärker sind in, ja, ich sage jetzt mal vereinfacht, Minderheitengruppen. Also dass quasi die Mehrheitsgesellschaft weniger Ressentiments mit sich trägt.
Ja, das ist, fürchte ich, leider so eine sozialpsychologische Konstante. Dass man am, wie sagt man so schön, am anderen Ende des Stockes, also da, wo man weniger saturiert lebt, oftmals die Verteilungskämpfe ja noch viel stärker entbrennen. Und vielleicht ist das eine Funktion davon. Aber ich würde in dem ganzen Zusammenhang schon nochmal darauf hinweisen wollen, dass Einstellungen immer ein Problem sind, aber natürlich erst dann zu einem politischen, da sehe ich mich jetzt irgendwo hier als Ansprechpartner, Probleme in dem Moment werden, wo sie eben sich in irgendwas manifestieren und schlimmstenfalls eben in Gewalt. Ja, und wir haben in Deutschland die, das ist glaube ich eine Sache, die ganz stark verdrängt ist, immer noch trotz NSU, wir haben Gewalt am stärksten antisemitisch konnotiert, ja, nicht antimuslimisch, nicht, ich weiß nicht, gegen Deutsche, damit meine ich terroristische Gewalt, sozusagen Linksterrorismus, auch der spielt nicht so eine Rolle, spielte es auch nie. Ja, und das sollte man schon mitbedenken, wenn man jetzt sozusagen auszählt, guter Migrant, böser Migrant, so ein ganz bisschen kocht das ja da auf runter, ne? Da würde ich stark von abraten. Ich würde erstmal sozusagen an der Wurzel des Ganzen ansetzen, und das ist eben die hiesige Gesellschaft, die ihre eigenen riesigen, immer noch unausgesprochenen Probleme damit hat, antisemitische Gewalt einzuordnen und vor allen Dingen zu bekämpfen.
Ich meine, an den Wurzeln ansetzen, das führt ja auch schon zu der Frage, was geht man dann an? Also wie geht man mit diesen Befunden um, Busa? Was gibt es denn da für Handlungsempfehlungen? Weil das hat man sich ja auch vorgenommen, dem Sachverständigenrat dazu Dinge mitzugeben, ne?
Genau. Vorab dazu vielleicht noch, Menschen mit Migrationshintergrund, die sich selbst diskriminiert fühlen, sind häufiger antisemitisch. Menschen, die sich wegen ihrer Religion benachteiligt fühlen, sind eher antimuslimisch. Und das sei wichtig, eine wesentliche Erkenntnis, also die unterschiedlichen Diskriminierungsmerkmale. Deshalb ist es wichtig, dass der Kontakt von Menschen unterschiedlicher Religion und Herkunft wächst. Es geht also um den interkulturellen und interreligiösen Austausch. Der soll niederschwellig auf kommunaler Ebene gefördert werden. Da gibt es ja zum Beispiel auch seit Jahren Demokratie leben, und das soll vor allem ein Angebot auch für junge Menschen schaffen. Und auch Religionsgemeinschaften könnten helfen. Muslimische Gemeinschaften könnten beispielsweise in Deutschland ausgebildete Imame einstellen und auch das Thema Antisemitismus da mehr in den Vordergrund stellen.
Tja. Finde ich gut. Ich fand vor allen Dingen sehr ermutigend, dass offensichtlich Kontakt mit Schulbildung, also kommunale Projekte und so ist immer schön, aber da sehe ich nicht jede, die erreicht wird davon. Ne? Aber offensichtlich ist ja Kontakt mit Schulbildung eine gute Sache in dem ganzen Zusammenhang. Und dass eben Dinge wie der Holocaust so stark verankert sind, jetzt möchte ich auch mal einmal was Positives heute sagen, das ist, glaube ich, super und daran muss man festhalten. Und sozusagen darüber mehr zu wissen, ist die beste Prävention, die man haben kann, um nicht selber auf dumme Gedanken, sagen wir es so, zu kommen.
Ich habe hier eine lustige Liste mit Wörtern, die habe ich auch mal meinem Gast Michael Koss ausgedruckt und hingelegt. Sie dürfen mir jetzt mal Ihre Lieblingsworte gerade nennen.
Ich wollte das ja eigentlich vermeiden, Herr Frenzel. Ja. Cannabis, Nazi ist das jetzt mein Lieblingswort, damit möchte ich nicht zitiert werden. Porno, schwul, gay, Heroin.
Sex, jetzt kommen Sie. Sexarbeit, hatten wir schon Kokain?
Nee.
Kokain, ja. Aber auch.
Aber das steht hier auch nicht.
Doch, Kokain
Sie haben
in der Mitte.
Mit, C ja. mit K geschrieben.
Ja, das ist jetzt wir sind jetzt hier nicht irgendwie in so eine Art Tourette verfallen. Diese Wörter haben eins gemeinsam. Wenn TikTok-Nutzer, also Nutzer dieses sozialen Netzwerks, für tendenziell eher jüngere Menschen, also Sie werden Michael Koss und mich dort vergeblich suchen. Wenn Nutzer diese Worte in Posts oder Kommentaren verwenden, dann werden sie von TikTok ganz still verborgen, also nicht gelöscht, aber sie sind dann einfach nicht mehr sichtbar für andere. Das haben jetzt Recherchen von NDR, WDR und der Tagesschau ergeben. Jetzt frage ich mich an dieser Stelle, ist das Zensur oder eine sinnvolle Maßnahme für etwas Etikette, vielleicht weniger Hass im Netz?
Ich würde irgendwo dazwischen landen und sagen, dass es ein Versuch ist, mit der Herausforderung, mindestens der gefühlten Herausforderung der vermeintlich sozialen Medien umzugehen. Ne? Was tun wir? Wir erfahren, dass etwas passiert, was höchstwahrscheinlich schon immer da war, aber jetzt viel sichtbarer ist, nämlich dass Menschen, wenn sie ihre Meinung kundtun, dabei oftmals ins Vulgäre abdriften, um es freundlich noch zu formulieren. Ne? Ich glaube, da gibt es sogar jetzt historische Untersuchungen, die ich hochspannend finde, zu, dass Leserbriefe haben, auch selbst mit Absender versehen, haben in aller Regel auch schon genau so eine Verbalakrobatik hingelegt, bloß die haben dann meistens nur die Adressaten eben bekommen und jetzt ist das Ganze oftmals im Netz eben noch allgemein sichtbar und jetzt sagt man eben, man streicht da Wörter raus, beziehungsweise streicht die Kommentare. Ich glaube sehr stark, dass das jetzt noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, aber wir müssen damit irgendwie umgehen und ich glaube, eine komplette Selbstregulierung ist wie so oft utopisch, also es wird schon Eingriffe geben müssen oder man toleriert das Ganze.
Ja.
Aber alles tolerieren, glaube ich, ist auch ein bisschen schwierig.
Nee, aber diese Liste hier, ich kann ja nochmal andere Dinge nennt, wo man sich halt schon fragt. Nein, aber also da steht ja zum Beispiel auch die Abkürzung LGBTQ oder TQI, also die Bezeichnung irgendwie für queere Menschen, sagen wir, in der Gesamtheit, die ja auch eine Selbstverwendung ist, also die jetzt kein Schimpfwort ist.
Ja.
Wir haben hier das Wort gay, schwul, also da, oder auch selbst Cannabis, wo ich mich frage, erstens, wie ist denn diese Liste eigentlich zustande gekommen? Wahrscheinlich ein Algorithmus, ne? Also die haben sich wahrscheinlich angeguckt, wo gibt's irgendwie Stress, wo gibt's viele, aber die ist natürlich die, wenn das jetzt so richtige Kraftausdrücke wären, ja, sowas, was Renate Künast an den Kopf bekommen hat auf Social Media und andere Politikerinnen, vor allem Frauen, da würde ich sagen, totales Verständnis. Aber das erinnert mich eher so ein bisschen, ich musste da denken an die gute alte Familienfeier, wenn gerne die Großmütter oder Mütter darauf geachtet haben, bitte nicht über Politik sprechen.
Ja, habe ich auch noch erlebt. Das stimmt schon. Also LGBTQ ist sicherlich auch der neutralste oder ambivalenteste, der eben auch in einem völlig unanstößigen Kontext verwendet wird, Begriff von denen. Und die ganz harten, vielleicht ist das aber dem Charakter der Liste geschuldet, dass das quasi die Pressemitteilung der Liste ist und man sich die Details dann, also keine Ahnung, falls Sie dachten, ich habe irgendwie Connecte mit TikTok, dann muss ich Ihnen leider sagen, habe ich kein Foto für Sie, bin ich nicht mit vertraut, weiß nicht, was die treiben, höre das hier, versuche dazu Stellung zu nehmen. Deswegen vermute ich mal, dass die Liste vielleicht damit noch nicht endet. Und würde aber ganz stark jedenfalls vermuten, dass dann nicht Menschen aus Fleisch und Blut mit befasst gewesen sind, die zu erstellen, sondern dass das eben ja technisch gelöst worden ist, weil kostensparender und dass das eben Begriffe waren, die ganz offensichtlich sich gehäuft haben in dem, was TikTok meint, nicht veröffentlichen zu wollen.
LSD zum Beispiel ist ja auch nicht wirklich problematisch. Ich meine, es ist verboten. Ja,
Timothy Leary würde sagen, das ist die Lösung. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema.
Mein großes Missfallen gegen TikTok. Es ist natürlich das erste große Netzwerk, wie würden wir jetzt im militärischen Kontext sagen, nicht westlicher Bauart. Das ist ein chinesisches Ding. Jetzt machen sich im Moment noch nicht so die ganz großen Unterschiede auch zu den Netzwerken westlicher Bauart, Mark Zuckerberg und Co. Bemerkbar, aber natürlich perspektivisch irgendwie schon. Und wenn ich dann sehe, 20 Millionen Menschen in Deutschland, die da unterwegs sind, unter anderem meine Tochter. Tja, da ist schon Regulierungsbedarf, würde ich sagen.
Ja, Wahnsinn, das wusste ich, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Da müsste ja eigentlich Corona noch auf der Liste stehen, oder? Das ist doch in China auch extrem verpönt als Begriff. Gibt es ja da offensichtlich nicht. Ja, diese Dinge, ich weiß gar nicht, ich will das nicht relativieren, aber ich glaube, die Gefahr, die manipulative Gefahr, die von solchen Netzwerken ausgeht, die sehe ich jetzt bei Jeff Bezos auch nicht wahnsinnig viel besser aufgehoben als bei einer Gruppe von chinesischen Leuten, die am Ende...
Sie sagen, der ist kein lupenreiner Demokrat, ist das mal.
So weit würde ich nicht gehen, aber schauen wir mal. Ich glaube, er ist, also diese Art von Geschäftsmodell bringt es, glaube ich, mit sich, dass übersteigerte Männlichkeit sehr schnell zum Geschäftsmodell wird. Das würde ich jetzt einfach mal so hier stehen lassen wollen. Und das ist dann eben systemunabhängig der Fall. Die USA haben auch noch einige Volten möglicherweise vor sich. Die Zwischenwahlen stehen an und dann gibt es wieder Präsidentschaftswahlen und vielleicht grüßt da auch das Murmeltier. Lange Rede, kurzer Sinn. Kümmern wir uns vielleicht erstmal um die Probleme, die wir direkt in der Hand haben. Das wäre hier die Liste, aber ne, wie man TikTok reguliert und so weiter.
Wir machen sie einfach länger, weil Sie gerade gesagt haben, US-Wahlen, wir können ja Trump mit draufsetzen. Aber wer weiß, vielleicht ist er auch drauf.
Also, ob der auf TikTok eine Rolle spielt. Aber ich habe keine Ahnung, ich habe es mehrmals gesagt.
Wir sind hier im guten alten Radio. Hier darf man alles sagen. Kokain, Porno, Homo, Sex. Wobei, vielleicht denke ich das ja auch nur. Und in Wirklichkeit kommt bei Ihnen zu Hause immer so ein Bleep darüber. Könnte ja sein. Ne? Schreiben Sie uns mal, wie das bei Ihnen angekommen ist. Ich kann Ihnen verraten, hier sind jetzt drei Männer im Studio. Michael Kost, der Politikwissenschaftler, Martin Mayer, unser Wissenschaftsredakteur und meine Wenigkeit. Und wir haben alle drei das nicht bekommen, was drei andere bekommen haben, nämlich den Chemie-Nobelpreis. Der wurde heute bekannt gegeben und Martin Mayer kann uns sagen, wer und natürlich auch warum.
Ich kann es gerne jedenfalls mal versuchen. Es sind drei Kandidaten, was wir wieder haben. Barry Sharpless, Morton Meldal und Carolyn Bertozzi, also eine Frau, zwei Männer, zwei Amerikaner und oder eine Amerikaner, eine Amerikanerin und ein dänischer Forscher. Ja, und bekommen haben sie es am Ende für etwas, was Klickchemie heißt. Ich finde das mal ein schöner Begriff, oder?
Ja, und klickt es bei Ihnen, Michael Koss?
Sie was drunter vorstellen?
Null. Ich hatte gehofft, dass ich hier ohne Redebeitrag aus dem die ganzen rauskomme. Also nein, bitte nein. Weiter.
Also Klickchemie ist eigentlich, finde ich, was ganz Hübsches. Und zwar macht es einfach Klick. In der Chemie haben wir ja ganz oft zwei Moleküle, also größere Verbindungen, und die sollen reagieren. Manchmal passiert es nicht. Und da kommt eben die Klickchemie ins Spiel. 2001 hat man das Prinzip das erste Mal beschrieben. Und zwar war das eben Barry Sharpless, der das beschrieben hat und der gesagt hat, wenn man unter bestimmten Voraussetzungen einen Stoff noch dazu kippt, dann macht es wirklich Klick. Also diese Moleküle reagieren dann doch miteinander. Vielleicht kann man sich es wie Legosteine vorstellen. Also wir haben zwei Legosteine und jetzt können wir die ja zusammenstecken. Das geht, aber wie? Über Kreuz, versetzt oder genau aufeinander? Und bei der Klickchemie weiß man eben am Ende ganz genau, was rauskommt. Das ist das Prinzip der Klickchemie. Dann ist das beschrieben worden das erste Mal. Da hat Morton Meldal seinen Anspruch oder seine Herangehensweise oder seinen Beitrag geleistet, wenn man so will. Und Carolyn Bertozzi, um es noch kurz zu vervollständigen, hat dann das Ganze in Zellen beschrieben. Also das Ganze kann sozusagen nicht nur im Reagenzblatt passieren, sondern auch in lebenden Zellen.
Okay, ich bin jetzt natürlich schon gleich verlockt wieder, das ist immer mein Bedürfnis nach der praktischen Anwendbarkeit, ja, zu fragen, aber hätte erstmal natürlich noch die Frage an meinen Gast, Politikwissenschaftler, der gerade, Sie konnten das jetzt natürlich nicht sehen, die Augen in einer Weise verdreht hat, die mir dann doch signalisieren, Chemie war jetzt wahrscheinlich nicht so
das Leibfach. Nee, tatsächlich, ich interessiere mich dafür, aber ich glaube, dass mir da kognitive Fähigkeiten fehlen, um der Sache wirklich nachzusteigen. Ich versuche es auch tatsächlich immer mal wieder. Kaufe mir so ein Buch. Lese das. Mache ich ganz häufig. Nee, weil ich habe Kinder und ich will ja leben und so. Passiert nichts. Aber die hatten die Frage, glaube ich, gar nicht gestellt, Herr Frenzel.
Nee, die kommt jetzt. Ich wollte fragen, ob es irgendeine eine sachdienliche Verbindung gibt zum Thema, aber offenbar.
Alles klar, dann ist der Antwort nein.
Vielen Dank. Es macht noch Klick, es kommt noch.
Genau, dann mache ich mal den Klick wieder mit Martin Meyer, der nämlich vielleicht beantworten kann, wann kann ich das im Regal kaufen, was die da machen.
Das könnte vielleicht noch ein bisschen dauern. Aber was man tatsächlich versucht, ist, und zwar, man nennt das. Ich kann es Ihnen und euch jetzt nicht ersparen. Bio-orthogonale Chemie. Was meint das? Das meint, dass man, ja, genau, dass man dieses Prinzip der Klickchemie in der Zelle verwendet und dass da was reagiert miteinander, ohne dass es den natürlichen Ablauf in der Zelle stört. Und das ist zum Beispiel, wenn man an die Krebstherapie denkt, wäre das ein ganz spannender Angang. Das heißt also, wir haben im Grunde genommen wird erst in der Zelle das Medikament gegen Krebs zusammengesetzt, kann dann viel besser wirken, hätte weniger Nebenwirkungen. Da wird schon sehr, sehr viel geforscht, mithilfe eben dieser Klickchemie, wofür der Nobelpreis verliehen worden ist. Das wäre so etwas, was man sich wünschen kann. Aber schon angewandt wird es tatsächlich in anderen Bereichen, zum Beispiel der Kunststoffindustrie.
Okay. Zwei Besonderheiten sind mir jetzt beim schnellen Querlesen aufgefallen. Erstens, es ist eine Frau unter den Preisträgern. Das ist eher selten im naturwissenschaftlichen Bereich oder in der Chemie.
Ja, in den vergangenen, wenn ich richtig erzählt habe, insgesamt ist selten in der Geschichte, ich gucke es nochmal nach, sind 7 Frauen bei ungefähr 170 Preisträgern, aber in den vergangenen Jahren öfter. Also 2020 haben 2 Amerikanerinnen bekommen, diesmal wieder eine Frau, aber natürlich tendenziell weniger. Ja.
Und die andere Besonderheit, Barry Sharpless, schöner Name, ja. Der hat sogar schon mal den Nobelpreis bekommen.
2001 auch schon mal für Chemie. Mhm. Ist tatsächlich so, kommt immer wieder mal vor, nicht so oft. Marie Curie, die bekannte Forscherin, hat den 2-mal bekommen, einmal für Chemie, einmal für Physik. Am spannendsten finde ich immer Linus Pauling, ein Chemiker, ein vielseitiger Mensch. Der hat den 54 für die Chemie bekommen, für die Forschung von chemischen Bindungen, also was Teilchen zusammenhängt. Und er war aber auch ein glühender Gegner von Atomwaffentests und hat deswegen in den 60ern den dann nochmal für den Friedensnobelpreis bekommen.
Okay. Gut. Ja, aber auch interessant, wenn man so interdisziplinär die Preise abräumt.
Ja, und ich finde, das sieht man immer mehr, ne? Und auch, dass es Teams sind. Also wir haben heute nicht mehr diese große Durchbruch, wo ein Element entdeckt wird oder so, sondern deswegen sind es eigentlich meistens auch, gibt es nicht mehr den Nobelpreis für eine Person, sondern in aller Regel doch eben für mehrere.
Mhm. Ein Abstand von 20 Jahren, 2-mal richtig was raushauen, das finde ich schon sehr bemerkenswert.
Finde ich auch.
In einer ähnlichen Disziplin. Ne? Also,
Michael Kost, was nehmen Sie sich vor?
Hinbekomme, ich sag mal toi, toi, toi.
Ich drücke die Daumen.
Dieser Gesprächsteil ist jetzt nicht für Martin Meyer, weil der hat Ahnung davon. Aber ich habe ja, das können wir jetzt mal unter uns Geistes- und Sozialwissenschaftlern besprechen an dieser Stelle. Ich habe ja immer so einen kleinen Komplex gegenüber den Naturwissenschaftlern, weil ich da das Gefühl habe, wow, das ist so richtig, das ist so erkenntnisgetriebene, sehr schlaue, kluge Arbeit. Und no offense, ja? Ich bin ja auch Politikwissenschaftler, ja. Herr Kost. Wir sind so, doch so ein bisschen mehr so die tiefergehenden Zeitungsleser.
Ja, also ich stimme Ihnen zu grundsätzlich. Und ich hatte ganz kurz überlegt, Mensch, warum haben wir nicht so einen Nobelpreis? Das ist ja toll, nicht weil ich den gewinnen will, aber weil er natürlich für die Disziplin was schafft. Ne? Ich weiß, warum wir ihn nicht haben. Nur ich glaube, das Wissen, das wir von Ihnen jetzt Geistes-Sozialwissenschaften genannten Fächern anhäufen können, ist einfach volatiler. Das liegt aber nicht daran, dass wir falsch suchen oder falsch bohren, sondern dass wir es halt mit dem ersten Studienobjekt, würde ich sagen, des Universums zu tun haben, dem Menschen, zumindest des bekannten Universums. Ja? Menschen ticken halt noch mal krasser als alle Teilchen, Dinge dieser Welt.
Da macht es häufig einfach nicht Klick.
Die anderen da untersuchen. Vor allen Dingen macht es manchmal Klick und manchmal nicht. Es gibt überhaupt keine wesentlich weniger Muster und deswegen ist dieses Wissen naturgemäß quasi auf Sand gebaut. Ja, da machen wir uns nichts vor. Das heißt aber, wenn wir uns jetzt feiern wollen, wenn Sie ein bisschen Ihr Ego aufrichten wollen, kann man sagen, Sie haben sich das schwerste Studienobjekt überhaupt vorgenommen und klar stimmt aber eben auch, dabei kommt am relativ wenigsten dauerhaft raus.
Na, ich glaube aber nicht, dass das stimmt. Ich würde widersprechen. Ich habe sozusagen beides in mir. Also ich bin Chemiker und Kommunikationswissenschaftler und ich glaube, in den Naturwissenschaften geht es halt eher darum, eine Frage zu beantworten und in Geisteswissenschaften und wahrscheinlich auch in der Politikwissenschaft Fragen zu stellen. Und ich glaube, beides ist total wichtig.
Fragen stellen. Okay, jetzt fühle ich mich wieder gut beschrieben an dieser Stelle. Martin Meyer, ganz herzlichen Dank für diese Information über den Chemie-Nobelpreis. Morgen gibt es Literatur. Sind wir mal alle gespannt. 13 Uhr. Und dann am Freitag den Friedensnobelpreis. Das ist jetzt immer meine Ausstiegsfrage an alle Gäste diese Woche. Wer soll ihn kriegen?
Da habe ich jetzt so spontan. Tatsächlich muss ich mal passen.
Okay, auch in Ordnung. Zu Gast bei mir der Professor für Politikwissenschaft an der Leuphana Universität in Lüneburg, Michael Koss. Ein Thema habe ich hier noch auf dem Zettel, Thema, das in Berlin gerade viele bewegt, aber auch bundesweit. Die Frage nämlich, inwieweit die Berliner Wahlen vom letzten September nachgeholt werden müssen. Da gibt es zwei Bewegungen. Das Verfassungsgericht von Berlin, das mit Blick auf die Abgeordnetenhauswahl schon mal so als Tendenz vorgegeben hat, und zwar die Komplettneuwahl der Abgeordnetenhauswahl, auch der Bezirkswahlen, hat aber auch Auswirkungen auf den Bund, weswegen jetzt die Ampelparteien gesagt haben, ihre Empfehlung in 300 Stimmbezirken nachwählen. Wie groß ist das Desaster da an dieser Stelle aus Ihrer Sicht?
Groß. Und es wird immer größer. Ich denke immer, irgendwann kann es nicht mehr größer werden, aber das ist offensichtlich der Fall, dass man da jetzt auch noch konkurrierende Vorschläge hat für die letztlich selbe Wahl, unter denselben Bedingungen zumindest, sind ja wirklich dieselben. Das macht mich einfach irgendwo ratlos, weil man muss sich vergegenwärtigen, der Hintergrund dessen ist, wir leben in einer repräsentativen Demokratie, die explizit auf Bundesebene zumindest direkt demokratische Elemente ausschließt. Ich finde das gut. Aber daraus folgt natürlich auch, dass der Wahlakt als solcher dann eben in Bund und Ländern alle 4 bis 5 Jahre, das ist, was wir als ganz normale Menschen so tun. Und das sollte dann eigentlich reibungslos und auch uneigentlich reibungslos ja. über die Bühne gehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das schon eine Katastrophe. Da war ich schon bestürzt genug davon. Aber wenn man jetzt auch noch, das kann man jetzt nicht anders bezeichnen aus meiner Sicht, ja, wenn man jetzt auch noch so eiert, wenn es darum geht, festzulegen, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind, dann denke ich irgendwo, was ist das für ein Kasperletheater? Also das ist eine Delegitimation der repräsentativen Demokratie, die hier stattfindet.
Ich höre jetzt bei Ihnen richtig raus, Sie sagen, Wahlwiederholung komplett ist das Konsequenteste, alles andere ist Rumgeeiere, wenn man nur teilweise nachwählt?
Ich würde wirklich sagen, da gibt es Leute, die sich besser auskennen. Mir scheint zum jetzigen Zeitpunkt das Landesverfassungsgericht in Berlin sich die meiste Expertise eingeholt zu haben. Ja, wenn das zu diesem Urteil kommt, dann kann ich die Sache, die jetzt aus dem Wahlausschuss des Bundestages kommt, nur als irgendwo politisches Manöver lesen, dass man jetzt auf einmal meint, als Ampel da reingrätschen zu müssen. Das scheint mir jetzt nicht ein wahnsinniger Ideen- und Datenauswertungsprozess vorher stattgefunden zu haben, sondern das scheint einfach nur der Versuch sein, das, was das Landesverfassungsgericht will, zu verhindern. Das finde ich freundlich formuliert ein bisschen suboptimal und deswegen wäre ich bei denen dabei. Aber dass das jetzt per se so sein muss, dazu fehlt mir, sage ich ganz offen, auch die Expertise, mich da jetzt hinzustellen.
Ich meine, wir können mal ganz kurz...
verschiedene Lösungen, ja. Ich hatte es, glaube ich, gesagt, das kann ja wohl überhaupt nicht angehen.
Es sind halt verschiedene Wahlen, ne? Aber das ist natürlich absurd.
Sie haben gleichzeitig unter den gleichen Bedingungen für die gleichen Leute stattgefunden.
Also wichtige Entscheidung, erstmal bitte kein Marathon, wenn die Wahlwiederholung stattfinden soll. Das war ja eines der Probleme, dass auch gleichzeitig noch der Berlin-Marathon war. Leute ewig lange gewartet haben. In der Konsequenz könnte das aber bedeuten, Franziska Giffey als regierende Bürgermeisterin war nur eine kurze Episode in Berlin. Für die SPD sieht es ja gerade nicht so gut aus. Könnte auch für die Linke im Bundestag, wenn man sehr konsequent angeht und sie ihre Direktmandate verlieren in Berlin oder auch nur eins davon, würde bedeuten, statt jetzt irgendwie ein paar 40 Abgeordneten, dann im Prinzip nur noch einer oder zwei. Also weg aus dem Bundestag de facto.
Tja, ich würde sagen, wir merken uns, Wahlen lieber ordentlich durchführen. Ne? Und mir klingt immer noch im Ohr, ich habe die Landeswahlleiterin, die damalige, am Vormittag der Bundestagswahl und eben der Abgeordnetenhauswahl gehört im Radio. Die sagte, ja, alles sei entspannt, es ginge gut los und jetzt würde man heute Mittag Kaffee trinken, um dann mal zu gucken, wie hoch die Wahlbeteiligung ist. Ja? Und wir wissen jetzt von dem Landesverfassungsgericht schon, dass in der Vorbereitung schon massiv die Standards unterboten worden sind und den Marathon deswegen herzuziehen. Ja? Die Unterlagen hätten in den Wahllokalen sein müssen. Punkt. Ja, man fährt die nicht an dem Tag hin und her. Das macht man sowieso erst, wenn das Kind im Brunnen liegt. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann ist es offensichtlich so. Aber das ist weder wegen der Linken noch wegen Franziska Giffey ein Problem. Da würde ich schon mal so sardonisch sagen, hat Deutschland doch noch ein bisschen größere Probleme.
Ja, und vor allem haben wir natürlich mittlerweile eine internationale Kulisse. Daran musste ich jetzt häufig denken in den Tagen. Wenn wir zu Recht kritisieren diese Referenden da im Osten der Ukraine, die ganz schnell hingezimmert werden, muss man als verlässliche Demokratie umso mehr auf richtig ordnungsgemäße Wahlen pochen, damit auf keinen Fall der Punkt der Angreifbarkeit da sein kann.
Und die Zeichen sind an der Wand. Ja, also spätestens seit dieser Florida-Nachwahl-Auszählungs-Desaster in den USA.
Ich glaube, Sie meinen Al Gore,
2000, George, genau. Genau, das ist ja 20 Jahre her, wenn ich mich richtig jetzt so erinnere. Weiß man, dass Wahlen im Zweifelsfall, in Deutschland ist ja zum Glück immer noch so, dass keiner die Wahlen wirklich sozusagen manifest anzweifelt, der verloren hat. Das können wir hier mal feiern und mal was Positives wieder sagen. Ja? Aber da kommen wir natürlich hin, wenn man so ein, mit Verlaub, ja, Kasperletheater da abzieht, wie das in Berlin bei der Bundestagswahl eben der Fall war.
Die gute Nachricht ist, Niedersachsen kann es am Sonntag besser machen. Da ist nämlich die nächste Landtagswahl die letzte in diesem Jahr. Und ich hätte ja Michael Koss sehr gerne dabei gehabt bei unserer Wahl-Sonder-Radioshow, die wir morgen Abend 19 Uhr in Hannover machen im Transformationswerk mit Publikum. Also wenn Sie uns gerade hören, in der Region wohnen, kommen Sie gerne vorbei. Morgen 19 Uhr. Informationen finden Sie auf deutschlandradio.de unter Veranstaltung. Da sind alle Informationen zu dieser Veranstaltung. Michael Koss kann leider nicht. Dafür kann aber unter anderem Christian Wulff, der kommt vorbei, Heinz-Rudolf Kunze kommt vorbei, Dirk Grossmann kommt vorbei, Nele Evers, Erstwählerin Fridays for Future. Also ich habe jetzt ein bisschen Name-Dropping gemacht, um Michael Koss noch ein bisschen traurig zu machen, dass er nicht dabei ist. Umso mehr freue ich mich, dass Sie heute da waren. Vielen Dank für den Besuch.
Ich danke Ihnen.